Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe unseres Podcasts der Fleischwirtschaft. Mein Name ist Sabrina Meyer und ich werde Sie durchs aktuelle Heft begleiten. Im Bereich Forschung und Entwicklung stelle ich Ihnen den Themenkomplex kaltes Plasma vor, der in einer zweiteiligen Reihe behandelt wurde. Zudem spreche ich mit Elena Cueto über die deutschen Export- und das Regionalisierungsprinzip. Wir widmen uns auch dem Arbeitsschutzkontrollgesetz. Zum Abschluss möchte ich Ihnen die Geschichte der Fleischwirtschaft erzählen. Wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, reinhören lohnt sich also.
Kochschinkenproduktion vom Feinsten. Die FEMAG Vakuumfüllmaschine XP1 setzt neue Qualitätsmaßstäbe. Die schonende Förderung des Produktes erhält die natürliche Muskelstruktur des Schinkens und garantiert ein perfektes Produktbild ohne Lufteinschlüsse. Produzieren Sie Ihren Kochschinken sorgenfrei, dank lebenslanger Garantie auf das Förderwerk, auch bei höchsten Ausstoßleistungen. Für Ihre Anforderungen entwickelt die neue Vakuumfüllmaschine XP1 von FEMAG.
In diesem Podcast fangen wir im hinteren Teil der Ausgabe an und blicken auf die neuesten Erkenntnisse im Bereich Forschung und Entwicklung. Ein bei uns auf Englisch erschienener Beitrag von Catherine Buck, Isabella Zadek, Professor Dr. Peter Paulsen und Professor Franz Molders, alle von der Universität Wien, erläutert die Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma auf Fleisch und Fleischerzeugnissen. In der jetzigen Mai-Ausgabe ist der abschließende zweite Teil der Reihe erschienen. Im ersten Teil in unserer April-Zeitung behandelte das Forschungsteam die Auswirkungen auf die Mikroflora von Oberflächen. In Teil 2 dreht sich alles um die Auswirkungen auf die sensorische Qualität unter besonderer Berücksichtigung der Fleischfarbe und Fettoxidation. Doch was ist kaltes Plasma eigentlich? Kaltes Plasma entsteht durch elektrische Hochspannungsentladung in Gasen. Aus Luft erzeugtes Plasma enthält die langlebigen Verbindungen Ozon und Stickoxide. Diese Verbindungen können mit Zellbestandteilen wie Lipiden, Proteinen und DNS und RNS reagieren. In vielen Kreisen gilt kaltes Plasma schon als Wundermittel. Der Blick auf die Anwendungsmöglichkeiten in der Fleischverarbeitung ist lohnenswert. Im ersten Beitrag wird gezeigt, dass kaltes Plasma die Bakterienzahl auf Lebensmitteloberflächen effektiv verringern kann. Je nach Lebensmittelmatrix können aber auch Reaktionen der Gasspezies mit Lebensmittelbestandteilen zu sensorischen oder chemischen Veränderungen der Lebensmittel führen, die sich auf Akzeptanz durch Konsumenten auswirken können und die Frage aufwerfen, ob plasmaexponierte Lebensmittel als neuartige Lebensmittel einzustufen wären, die in der EU eine Zulassung benötigen. Die Bewertung der Anwendung von kaltem Plasma bei Fleisch und Erzeugnissen ist daher eine Einzelfallbeurteilung. Der zweite Beitrag geht ausführlicher auf diese Veränderungen ein. Farbveränderungen und die Induktion der Fettoxidation sind die zwei hervorstechendsten Veränderungen in der Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen. Diese können nach der Anwendung von atmosphärischem kaltem Plasma auftreten. Ob eine Behandlung tatsächlich Farbveränderungen verursacht, hängt davon ab, ob die Probe verpackt ist, aber auch von der Zusammensetzung des Plasmas und dem Anfangszustand des Fleisches oder Fleischerzeugnisses. Ob durch kaltes Plasma die Fettoxidation initiiert wird, hängt vom Fettgehalt und der Fettsäurezusammensetzung ab. Eine Zunahme der Fettoxidation ist besonders dann zu erwarten, wenn Sauerstoff in der zur Plasmaerzeugung verwendeten Gasmischung vertreten ist und wenn das Lebensmittel nach der Behandlung in O2-Atmosphäre verpackt wird. Vergleichsweise neu ist die Anwendung von kaltem Plasma zur Erzeugung der pökelroten Farbe in Fleischerzeugnissen. Die verfügbaren Daten legen nahe, dass die Konzentration von Nitrit entscheidend ist und die Herkunft des Nitrits keine Rolle spielt. Die direkte Anwendung von kaltem Plasma oder die Verwendung von plasmabehandeltem Wasser kann konventionelle Pökelverfahren ersetzen. Elena Cueto Chavarria widmet sich in ihren Beiträgen besonders den südamerikanischen Ländern und deren Fleischhandel sowie den allgemeinen Entwicklungen auf den globalen Märkten. Im Beitrag der Mai-Ausgabe schildert sie ausführlich die momentane schwierige Situation der deutschen Fleischexporte. Wir haben sie zum Gespräch gebeten, um die aktuelle Sachlage zu diskutieren. Hallo Frau Cueto, schön, dass Sie Zeit für das Gespräch gefunden haben.
Immer gern.
Sie haben in Ihrem Beitrag die deutschen Exporte und deren Schwierigkeiten beschrieben, welche besonders mit dem Auftreten der afrikanischen Schweinepest zusammenhängen und den darauffolgenden Exportsperren. Welche dringendsten Aufgaben stehen an, um die Folgen der Seuche und des Exporteinbruchs abzumildern?
Hier sehe ich zwei große Themenkomplexe. Zum einen geht es um die Bekämpfung der Seuche an sich. Das ist eine sehr komplizierte Tierseuche, die auch dazu führt, dass die Exportzielmärkte, die wir bis jetzt sehr erfolgreich bearbeitet haben, für uns über Nacht gesperrt wurden. Und hier ist ein zweiter Themenkomplex, wo ich dann über Exporte an sich sprechen muss, weil die müssen ja wiederhergestellt werden, weil ohne diese Wiederherstellung wird die ganze Kette leiden und zu welchen Marktverwerfungen das führt, Preisschwankungen, Existenzängste teilweise auch bei den Erzeugern, das kennen Sie ja auch schon alles ganz gut. Also die Leser, denke ich, kennen das ja auch aus ihrer Zeitschrift.
Genau, eine Ihrer genannten Möglichkeiten ist ja auch in Ihrem Beitrag das Regionalisierungsprinzip. Können Sie uns anhand eines Beispiels erklären, was das Regionalisierungsprinzip genau ist?
Ja, das ist auch eine ziemlich komplizierte Materie. Ich versuche das vereinfacht und verkürzt so darzustellen. Die Funde von ASP, afrikanische Schweinepest, werden halt in einer bestimmten Region gemacht und diese Region, dieses Gebiet wird dann als Risikogebiet eingestuft. Es ist auch ein ziemlich komplexes Verfahren, was dahinter steckt. Aber diese Gebiete und da drumherum auch noch mit Sperrpuffzonen werden quasi abgeriegelt. Und zwar so, dass alles, was in diesen Gebieten an Schweinefleisch produziert wird, definitiv nicht mehr dem Export zugeführt werden kann. Und mit dieser Regelung lebt man eigentlich ganz gut, haben praktisch alle unsere Märkte so behalten, auch Länder wie Polen oder Ungarn, die leben damit ja auch schon seit einigen Jahren, seit halt dort die Schweinepest aufgetreten ist, das funktioniert. Diese Regelung ist in Ordnung, die funktioniert auch mit einigen Drittstaaten, zum Beispiel Kanada oder Chile. Diese Vereinbarungen sind in der jüngsten Zeit getroffen mit diesen Ländern, als man schon gewusst hatte, dass die Schweinepest vor der Tür steht. Ein großes Problem besteht in unseren asiatischen Zielmärkten, wo das eben auch zu Sperrungen geführt hat, dieses Auftreten der ASP in Deutschland. Und diese Märkte haben wir verloren. Es handelt sich um riesige Mengen. Also ich weiß, beim Hören gehen die Zahlen immer unter, aber ich habe das jetzt abgerundet zusammengerechnet. China, Südkorea, Japan, da sind insgesamt 600 Tonnen Schweinefleisch, was auf einmal nicht mehr in diese Länder, also pro Jahr geredet, nicht mehr hingeschickt werden. Das sind Zahlen aus den ersten 3 Quartalen des vergangenen Jahres. So viel haben wir in diese Länder verschifft. Und im Kosten bzw. im Warenwert wäre 1,3 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt auf das laufende Jahr schauen, diese Mengen in diesem Wert werden uns fehlen.
Ja, auf jeden Fall. Besonders China ist da ja ein guter Stichpunkt. Sollte sich das Prinzip nicht umsetzen lassen und es zu keiner Einigung zwischen Deutschland und China kommen, was sich die Branche natürlich auch anders erhofft, welche Chancen hat Deutschland stattdessen, beziehungsweise welche Alternativen bleiben dem Export?
Ja gut, also ich würde sagen, man muss alles versuchen, um da weiter zu verhandeln. Diese Verhandlungen mit China, meine ich, laufen schon seit einigen Jahren. Chinesen wissen, was wir alles leisten hier in Europa. Und es ist, glaube ich, doch möglich, hier voranzukommen. Und bestimmte Bewegungen in diese Richtung deuten ja auch schon an, dass da möglicherweise doch eine Lösung gefunden werden könnte. Wenn das nicht so schnell klappt, und das wird nicht so schnell klappen, müssen wir natürlich auch auf andere Alternativen zurückgreifen. Nur angesichts dieser Zahlen, die ich jetzt vorhin genannt habe, es gibt kein anderes Land, das diese Mengen von Fleisch, aber auch nicht nur von Fleisch, sondern auch von Innereien und Nebenprodukten uns abnehmen könnte. Alternative zu Exporten gibt es nicht. Es gibt keine Alternative zu Exporten.
Das ist ja auch an sich ein Thema in Deutschland. Der Export hat ja oftmals keinen guten Ruf. Dabei werden ja besonders riesige Mengen an Innereien und Schweinepfoten nach Asien verschifft. wo sie halt als teure Delikatessen gelten, während sie anderswo höchstens als Tierfutter Verwendung finden. Warum lässt sich trotzdem in Deutschland der Sinn von Exporten so schwer vermitteln?
Ich sehe hier das Problem darin, dass wir beim Thema Export und gerade beim Thema Asien-Export darüber reden, dass möglichst alles, was von einem Tier herkommt, auch als Lebensmittel verwertet werden könnte. Und ich sehe das als etwas zutiefst Ethisches und Nachhaltiges. Wenn ich aber mit so einer Schlagzeile kommen würde, widerspricht das total dem Zeitgeist. Und das ist auch auf unsere mediale Landschaft, auf unsere Medien zurückzuführen. Das Problem, das ich dabei sehe, wenn Sie die Berichterstattung darüber irgendwie aufziehen wollen, setzt die Erklärung dieser Zusammenhänge so viel Fachwissen voraus. Es geht um Wirtschaft, Volkswirtschaft, Fachthemen, die mit Fleisch, Fleischgewinnung, Erzeugung zu tun haben. Dieses Wissen fehlt sowohl den Journalisten als auch dem Publikum. Und das in einem Beitrag von 3 Minuten höchstens zu besprechen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es wird nicht gelesen, es wird nicht gehört. Und das führt dann zu einer unglaublichen Vereinfachung des Themas. Und die Schlussfolgerungen, die dann entstehen, die basieren in der Tat nicht mehr auf Informationen. Da wird so viel von der bereits bestehenden Meinung des eigentlichen Journalisten, der berichtet, mit reingenommen. Und das alles ist dann auch so geprägt von diesen verschiedenen Mythen über Schädlichkeit von Fleisch für die Gesundheit oder fürs Klima. Da schließt sich dann der Kreis wieder zu. Und aus diesem Kreis müssen wir eigentlich alle als Branche raus. Als Gesellschaft müssen wir aus diesem Kreis raus.
Ja, also hat ja nicht nur die Branche an sich ein Kommunikationsproblem, sondern auch dieses Problem erstreckt sich auf die Kommunikation der Exporte. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen und viel Spaß beim Lesen der ganzen Ausgabe.
Auch das Interview der Ausgabe mit Dr. Heike Harstig und Steffen Reiter vertieft noch einmal die Probleme, mit denen deutsche Exporte zu kämpfen haben. Das Credo von Fokus Fleisch, Versachlichung und Falschinformationen entgegentreten. Der Arbeitsschutz in der Fleischbranche ist nicht erst seit Corona ein Thema, was oft im Mittelpunkt steht. Dennoch hat diese Häufung von Corona-Fällen die Politik auf den Plan gerufen. Abhilfe soll das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz schaffen. Seit dem 01.01.2021 gilt das Arbeitsschutzkontrollgesetz und damit auch das geänderte Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft, auch bekannt als GSA Fleisch. Fehit Alemic, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Ernährungswirtschaft in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, erläutert die wichtigsten Punkte in seinem Standpunkt. Unter anderem behandelt werden die Aufzeichnungspflichten, Umkleidezeiten und das Werksvertragsverbot. Was bedeutet zum Beispiel die Aufzeichnung der Arbeitszeiten in der betrieblichen Praxis? Die Arbeitszeiten sind elektronisch aufzuzeichnen und aufzubewahren. Dabei sollten sie unmittelbar, noch am Tag der erbrachten Arbeitsleistung, erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass diese manipulationssicher sind. Nicht nur müssen alle Arbeitszeiten genauestens festgehalten werden, die GSA Fleisch zählt dazu auch die Handlung, Vor- und Nachaufnahme der Arbeitsleistung, sofern diese ausschließlich der Befriedigung eines Interesses des Arbeitgebers dienen. Klingt zunächst sperrig, meint aber zum Beispiel Umkleide- und Waschzeiten. Alemic schlüsselt so Schritt für Schritt die neuen Anforderungen auf und erläutert detailliert, welche Betriebe von den neuen Regelungen betroffen sind. Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf unser Jubiläum aufmerksam machen. Die Fleischwirtschaft hat seit 100 Jahren ihren festen Platz in Praxis und Fleischforschung. Am 26. Juli 1921 erschien die erste Ausgabe der FLIAG, welche das Ursprungsorgan der heutigen Fleischwirtschaft war. Die FLIAG wurde zunächst vom Verlag Karl Schmalfeld in Berlin herausgebracht, wandelte sich im Laufe der Jahre mit einigen Wendungen dann zum heutigen bekannten Titel. Im 58. Jahrgang 1978 gelangte die Fleischwirtschaft mit Sponholz zum Deutschen Fachverlag in Frankfurt am Main, dem heutigen Herausgeber. Schon im gleichen Jahr wurde ein wissenschaftlicher Beirat gegründet und 2 Jahre später der heutige Titel Fleischwirtschaft geprägt. So richtig runde Jubiläen soll man feiern, wie sie fallen, auch wenn die aktuellen Zeiten es dem besonderen Anlass nicht gerade leicht machen. Aus diesem Grund widmen wir unsere Juli-Ausgabe diesem besonderen Anlass. Innerhalb von 100 Jahren zeigt sich, dass aus dem ursprünglichen Verbandsorgan immer mehr eine Fachzeitschrift für alle Bereiche der Fleischbranche wurde. Längst hat sie sich unter dem Dach der heutigen DEV Mediengruppe mit Kompetenz in Forschung und Praxis zu einem weltweit verbreiteten Fachorgan entwickelt, das mit verlässlichen Informationen, tiefgründigen Fach- und Autorenartikeln sowie faktenorientierten Berichten seinen festen Platz bei den Lesern der Wertschöpfungskette Fleisch gefunden hat. Wir freuen uns sehr, dieses Jubiläum mit Ihnen zu feiern. Vielen Dank fürs Reinhören. Der nächste Podcast zur Juni-Ausgabe der Fleischwirtschaft erscheint am 16. Juni. Im Juni widmen wir uns dem Schwerpunkt der Sortier- und Fördertechnik, blicken hinter die Kulissen bei der Reinraumtechnik und legen den Fokus auf die Schneidtechnik. Reinhören lohnt sich also.